Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 21. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international. Mit Christian Mölling, dem Direktor des Programms Zukunft Europas der Bertelsmann Stiftung. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Bevor wir starten, nochmal kurz der interne Werbeblock für den neuen Stern-Podcast 5-Minuten-Talk. Die beiden Stern-Politikchefs Veit Medig und Jan Rosenkranz analysieren dort tagesaktuell die neuesten Entwicklungen und Insider-Infos aus dem Berliner Politikbetrieb. Mit dem 5-Minuten-Talk sind sie jeden Morgen auf den Punkt informiert, in 5 Minuten, denn, so das Motto der beiden Hosts, wir haben ja nicht ewig Zeit. Geht Ihnen das auch so? Dann hören Sie doch mal rein. Den 5-Minuten-Talk gibt es jeden Morgen von Montag bis Freitag frisch auf RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Herr Mölling, es ist wieder viel passiert in dieser Woche. Am Dienstag haben der amerikanische und der russische Präsident 2 Stunden lang miteinander telefoniert und waren danach beide voll des Lobes füreinander. Nur einem Frieden oder auch nur einem temporären Waffenstillstand für 30 Tage, der ja vorher in Rede stand, scheint die Ukraine und Russland eigentlich kein Stück näher gekommen zu sein. Im Gegenteil. Russland hat seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt. Die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer hat in der vergangenen Nacht offenbar mit die schwersten Angriffe seit Kriegsbeginn erlebt. Dort sind wohl Drohnenschwärme vom Schwarzen Meer kommend eingedrungen und haben die Luftabwehr umgehen können. In der Nacht zuvor wiederum ist der ukrainischen Armee ein offenbar ziemlich spektakulärer Schlag gegen die russische Luftwaffenbasis Engels gelungen. Von dort steigen regelmäßig russische Kampfjets zu Angriffen auf, unter anderem mit Leitbomben auf die Ukraine. Spektakulär ist das vor allem deswegen, weil dieser Militärflughafen ziemlich weit, 400 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt liegt und die Ukrainer für diesen Angriff offenbar eine Waffe aus Eigenproduktion verwendet haben. Was spielt sich da gerade ab, Herr Mölling? Ist das so eine Art Show of Force, ein gegenseitiges Kräftemessen um Vorverhandlungen, um einen Waffenstillstand dem Gegner nochmal klarzumachen, wozu man fähig ist? Und gilt das für die ukrainische Seite auch Richtung Washington, wo dem Selenskyj ja unlängst vorgehalten worden ist, die Ukraine habe keine Karten in der Hand?
Ich glaube, es ist kein Show of Force. Der Krieg geht einfach weiter. Und jeder nutzt alle Möglichkeiten, denn diese Idee, es kommt zu einem Waffenstillstand, ist ja nur eine Option. Ich glaube, wir haben zurzeit in Deutschland, in Europa so eine Diskussion, die eigentlich nur noch die Fragen des Wann und mit welchen Umständen und was ist das Kleingedruckte denn eigentlich ist. In Wirklichkeit, glaube ich, gehen sowohl Kiew als auch Moskau als eine Option davon aus, dass sie weiter kämpfen müssten oder könnten. Und dementsprechend gibt es keinen Grund, zum jetzigen Zeitpunkt irgendwas anzuhalten, denn de facto gehen die Kämpfe ja auch weiter. Ne? Und man kann ja deswegen jetzt nicht aus Sicht der Ukraine den Schutz des eigenen Territoriums und der Menschen einstellen, indem man, wenn man die Möglichkeit hat, die strategische Bomberbasis anzugreifen, diese Option tatsächlich nicht nutzt. Ne? Das wäre quasi fatal. Dass die Ukraine jetzt eine neue Waffe dafür eingesetzt hat, Dazu muss man sagen, naja, die ist ja nicht über Nacht entstanden. Also da haben sie ja schon lange dran gearbeitet. Natürlich ist das eine gute Gelegenheit, wenn man viel Presse dafür bekommt, weil das einen gewissen Eindruck macht. Aber de facto hat man nicht darauf hingearbeitet, sozusagen in der Zeit einer Waffenstillstandsverhandlung jetzt nochmal eine besonders potente Rakete da irgendwie hinzustellen und sie fliegen zu lassen.
Glauben Sie, das ist eine riskante Strategie seitens der Ukraine jetzt, weil wir neulich ja schon gesehen haben, dass die USA das Land von einem Tag auf den anderen von Waffenlieferungen und Geheimdienstinformationen abgeschnitten haben, eben um die Ukrainer dazu zu bewegen, im Sinne einer Trumpschen Lösung auf Linie zu kommen? Und riskiert Kiew jetzt nicht letztlich, dass der US-Rückhalt endgültig flöten geht? Das ist ja danach wieder zurückgedreht worden. Sie kriegen die Waffen wieder, sie kriegen die Geheimdienstinformationen wieder. So, aber die Amerikaner haben ja gezeigt, das können wir jeden Tag ändern.
Ja, also ich würde nochmal vor die Klammer ziehen, im postrationalen Zeitalter, in dem die US-Administration sich befindet, braucht es ja keine rationale Begründung dafür, warum man das einstellt. Wenn man überhaupt was begründet, dann kann man irgendwas erfinden. Wir haben ja auch erlebt, dass Trump sich offensichtlich von russischer Propaganda hat beeinflussen lassen, was die Frage von eingeschlossenen ukrainischen Soldaten in der Gegend Kursk bedeutet hat, wofür es überhaupt keine Anzeichen gab. Er aber offensichtlich einfach den Kanal seines Kumpels Musk gelesen hat und da stand das dann drin und dann war das die Realität. Also ich glaube, das ist immer wichtig zu sagen, es gibt hier neue Formen von Realität, die in Köpfen der Administration existieren. Ist es trotzdem risikoreich, wenn man jetzt auf einer rationalen Ebene drauf guckt? Das mag sein, aber gleichzeitig hat sich die Trump-Administration ja selbst in einen Käfig hineingesetzt, in der sie behauptet, sie wäre jetzt in der Lage, da Frieden durchzusetzen. Und beide Akteure, nicht nur die Ukraine, sondern auch Moskau, geben sich ja aus US-Sicht widerspenstig und haben offensichtlich doch noch ein paar Karten in der Hand, die sie weiter ausspielen, egal was die USA sagen. Also von daher glaube ich eher, dass die USA sich jetzt in einer ziemlich schwierigen Lage befindet, weil sie sich sehr tief in die Verhandlungen jetzt reinbegeben hat und das eben nicht mehr von oben moderieren kann, sondern sich in die Abhängigkeit von beiden Akteuren letztendlich begeben hat. Und die Geschichte zu erzählen, warum das jetzt alles positiv und gut läuft, die wird halt immer schwieriger. Ich denke, wenn wir darüber in 4 Wochen nochmal reden, dann wird sich die Situation auch in den USA mit Blick auf dieses Thema deutlich verschärft haben, weil man wahrscheinlich immer noch keinen Waffenstillstand in Aussicht hat und man merkt, dass man gerade dann durch Russland eigentlich durch die Arena geführt wird.
Trotzdem ist es ja abseits vom unmittelbaren Kriegsgeschehen so, dass die Vorbereitungen für einen eventuellen Waffenstillstand weitergehen unter Führung der Briten, nehmen die Planungen für diese sogenannte Reassurance Force langsam konkretere Formen an. Es ist ja jetzt zu hören, dass diese Streitkräfte, wenn sie in die Ukraine entsendet werden sollen nach einem Waffenstillstand, eben nicht eine Waffenstillstandslinie zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften absichern sollen, dafür wären sie wohl auch zu wenige, sondern die Idee ist offenbar, die Ukraine dort zu unterstützen, wo ihr eigene Fähigkeiten fehlen, also beim Schutz des eigenen Luftraums, auf See, im Schwarzen Meer, bei der Absicherung von Handelswegen zum Beispiel. Was halten Sie davon?
Also ich glaube, auch da haben wir quasi zwei Realitäten. Ne? Die Europäer haben angefangen, auf quasi Geheiß der USA zu planen, was man denn beitragen könnte und versuchen da vor allen Dingen den USA gegenüber zu signalisieren, dass man hier ja zu Beiträgen bereit ist. Gleichzeitig sagt Moskau, wir akzeptieren einfach gar keine NATO-Truppen auf ukrainischem Gebiet. Ob man sich das vorschreiben lassen will, ist die andere Frage. Ich glaube, viel entscheidender ist, wenn die USA in den nächsten Wochen, Monaten ihre Unterstützung noch weiter zurückfahren sollten, ist dann diese Reassurance Force, die da aufgebaut wird und platziert wird, ist man damit bereit und in der Lage, dann tatsächlich auch russische Drohnen und russische Marschflugkörper abzufangen. Denn die Fähigkeit dazu hätte man im Prinzip. Das Problem bleibt immer noch, dass wir ein bisschen wenig Munition haben. Das wäre das, was man jetzt europäisch relativ schnell auf die Beine stellen müsste, dass alles das, was man dann da an Luft-zu-Luft-Raketen verschießt oder andere Sachen, die man nutzt, dass man die schnell wieder herstellen könnte. Denn ansonsten ist es so, dass Russland im Grunde genommen mit uns schon in einen Abnutzungskrieg einsteigt. Und da sind unsere Arsenale wahrscheinlich einfach dazu noch nicht dazu geeignet, das zu machen.
Im Zusammenhang mit diesen Planungen spielt ja ein Land eine Rolle, das für die Ukraine von Kriegsbeginn an eigentlich zentral gewesen ist, ohne dass das im Westen über lange Strecken ausreichend wahrgenommen worden ist, nämlich die Türkei. Wir haben gerade schon von Odessa und vom Schwarzen Meer gesprochen und wenn man mal auf die Landkarte schaut, dann wird einem unmittelbar klar, dass der Krieg in der Ukraine die Türkei allein schon geografisch natürlich mindestens ebenso betrifft wie uns in Mitteleuropa. Die Regierung Erdogan in Ankara fährt aber einen sehr eigenen Kurs in diesem Konflikt. Wie würden Sie den charakterisieren, Herr Mölling? Was sind die Interessen der Türkei in diesem Konflikt?
Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für ihr Business. Together we can.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Ja, ich glaube, es sind vor allen Dingen im Vordergrund stehen die Interessen der Türkei. Ne? Also nicht, wir denken immer, ja, wir müssen als Europa gemeinsam, die Türkei hatte schon lange vorher, wir erinnern uns an einen Marsch in Syrien und viele andere Geschichten, eine eigene Politik angefangen zu fahren, nicht um sich von den Europäern abzusetzen, teilweise um dadurch Verhandlungsmasse zu bekommen mit den Europäern, aber auch mit den Russen. Und ich glaube, es ist eine gewisse Form von Vorwegnahme dessen, womit wir uns auch immer stärker auseinandersetzen müssen. Ich glaube, gerade sogar für dieses Verhältnis ist dieses wunderbare, leider englische Begriff der Frenemies entstanden, also die Mischung zwischen Friends und Enemies, wo man je nach spezifischem Interesse abwägt, ob man dem anderen jetzt freundschaftlich, kooperativ oder konfrontativ gegenübersteht. Und das haben wir ja in dem Verhältnis Erdogan-Putin in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Bis hin, muss man nochmal in Erinnerung rufen, bis hin zum Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges, was ja im Grunde genommen eine ganz dramatische Situation gewesen ist, dann glaube ich auch zum Nachdenken nochmal geführt hat. Aber an der Grundkonstellation der Ambivalenz, bist du jetzt Freund oder bist du Feind, nichts geändert hat. Ne? Und
mal kurz deswegen, zum Kontext, der Abschuss, das war an der syrisch-türkischen Grenze 2015, das hatte mit Ukraine in dem Sinne erstmal nichts zu tun.
Genau. Es ist gut, dass Sie das sagen. Es ist schon unheimlich lange her. Ne? Es ist wirklich lange, lange her. Aber das zeigt halt, dass die Türkei damals dieses ganze Thema sehr ernst genommen hat. Und man hat ja unterschiedliche Interessen, auch mit Blick auf Syrien. Da ist man sich zwischen Moskau und Ankara ja überhaupt nicht grün. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, auch mit Blick auf die Frage, die Türkei spielt für die Ukraine eine wichtige, teilweise konstruktive Rolle, von Anfang an Lieferung von Drohnen, die Ermöglichung und Mitverhandlung des Getreideabkommens, die de facto Sperrung oder Limitierung von russischen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer, weil die Türkei den Zugang sozusagen bestimmen kann. Alles das sind ja wichtige Faktoren für die Ukraine, wo Erdogan ja auch öffentlich immer wieder klar macht, dass er da nicht der Freund Moskaus ist. Und jetzt lange Rede, Wendung nach Europa. Sowohl mit Blick auf die Ukraine als auch mit Blick auf die Verteidigung Europas. stehen wir, glaube ich, vor dem Punkt, wo wir überlegen müssen, wie gehen wir mit der Türkei eigentlich in Zukunft um? Die sind ein wichtiger NATO-Partner, auch wenn sie ein schwieriger NATO-Partner sind. Da haben wir auch viele andere schwierige NATO-Partner, nicht nur die USA, sondern auch Ungarn ist ein schwieriger NATO-Partner. Trotzdem sind wir irgendwie zurzeit zusammen in einem Boot. Ich glaube, die wichtigste Perspektive ist, nicht zu glauben, wir könnten nochmal in den alten Zustand der freundschaftlich sehr kohärenten NATO, die, glaube ich, auch so nie existiert hat, irgendwie zurückkehren, sondern die Frage ist nach vorne gewendet. Was können wir all diesen Akteuren anbieten und was verlangen wir dann auch von denen, damit wir unsere Interessen in diesem Zusammenhang mit Blick auf die Ukraine, aber auch die Verteidigung Europas durchkriegen? Da ist die Türkei aus meiner Sicht ein völlig unterbewerteter und unterbelichteter Akteur, wo man mehr hingucken muss.
In den vergangenen Wochen hat man den Eindruck, dass diese unterbelichtete Rolle der Türkei jetzt doch etwas mehr in den Fokus schon rückt, aus mehreren Gründen. Ankara hat sich ja bei den verschiedenen Treffen in London, in Brüssel eng mit den europäischen und den NATO-Partnern abgestimmt. Der türkische Innenminister Hakan Fidan war da jeweils mit dabei, der ja auch als Nachfolger, Ziehsohn von Erdogan gesehen wird von vielen. Erdogan selber hat Bereitschaft signalisiert, türkische Truppen in die Ukraine zu entsenden, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt. Und interessanterweise ist das in Moskau ja nicht auf den öffentlichen Widerstand getroffen, den die Truppen zu sagen, europäischer NATO oder westeuropäischer, zentraleuropäischer NATO-Länder da direkt hervorgerufen haben. Und außerdem gibt es ja Stimmen, die sagen, die türkische Rüstungsindustrie wird eine wichtige Rolle spielen oder könnte eine wichtige Rolle spielen bei der Aufrüstung in Europa, für die ja bald nun riesige Mittel zur Verfügung stehen sollen. Hat also Europa einfach ein Interesse, die Türkei stärker ans einzubinden? Nicht nur was die Ukraine angeht, sondern eben auch mit Blick auf die eigene Sicherheit. Da gibt's ja durchaus Dissens, ne? Also wenn man auch gerade so Richtung Paris guckt.
Absolut. Und ich glaube, wenn wir das so diskutieren, Sie hatten es ja gesagt, ne, Westeuropa, ich sag jetzt mal, versus Türkei aufgrund der geografischen Lage. Aber das ist natürlich ein sehr westeuropazentrisches Bild. Es gibt eine Grenze zu Syrien. Die Türkei ist ein Mittelmeeranrainerstaat und ist ein wichtiger Spieler in einer sonst sehr fragilen Region, nämlich des Mittleren und Nahen Ostens und der gesamten Mittelmeerregion. Ja, natürlich haben wir ein Interesse. Ich glaube, die Frage ist, wie man dieses Verhältnis langsam aber sicher neu gestalten kann. Und das wird nie das alte Verhältnis sein, sondern wo man auch ja vielleicht auch in so eine fast Frenemy-Beziehung irgendwo einsteigt und sagt, was können wir denn mit der Türkei zusammen machen? Und was ist der, gibt es einen sicheren Rahmen dafür? Wir haben ja immer die Tendenz zur Rechtssicherheit und all diesen Sachen, die ein großer Vorteil sind. Aber wie kann man mit jemandem interagieren, der diese Rechtssicherheit möglicherweise gar nicht bieten möchte, weil es seinen Freiraum einschränkt, trotzdem aber ein wichtiger Unterstützer und Partner sein kann bei dem Erzielen entweder deutscher oder europäischer Interessen.
Was für ein schwieriger Partner die Türkei ja sein kann, zeigt auch gerade die Nachrichtenlage diese Woche wieder. Der türkische Präsident beziehungsweise sein schärfster Konkurrent, der Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu, ist verhaftet worden. Die türkische Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn, Korruption, Terrorfinanzierung. Und viele Beobachter sehen das als weiteren Beleg dafür, wie der Rechtsstaat in der Türkei unter der Regierung Erdogan zusehends ausgeholt wird. Herr Mölling, muss man das als letztlich einen weiteren Beleg des Trends begreifen? Wir steuern in eine neue Weltordnung rein, wo sozusagen das Recht des Stärkeren gilt, wo mächtige Männer, ob sie nun der türkische Präsident sind oder der amerikanische oder der russische, wissen, für solche Politik müssen sie keine großen Konsequenzen fürchten, einfach weil andere, in dem Fall wir in Europa, auf die Türkei angewiesen sind?
Ja, aber nur so lange, wie wir noch keine Instrumente gefunden haben, wie man mit dieser Situation und diesen Akteuren umgehen will. Ne? Also ich glaube, das ist, ich habe da auch jetzt keine Antwort drauf. Ne? Also nicht, dass ich jetzt hier sozusagen den großen Masterplan auspacken würde, wie man mit solchen Akteuren umgeht. Aber klar hat diese quasi, kann man sagen, erstmal innenpolitische Frage natürlich sofort internationale Konsequenzen. wenn es um die Frage von Rechtsstaatlichkeit, Schutz von Menschenrechten, politisches System und so weiter und so fort geht, dass man sich schon fragen muss, okay, wie verhalten wir uns dazu eigentlich in Zukunft? Gucken wir weg oder finden wir einen robusten Dialog, wo wir sagen können, pass auf, also beim Thema Ukraine ziehen wir an einem Strang, aber was du da machst, ist trotzdem nicht okay. Und das müssen wir uns auch gegenseitig sagen können. Was aber auch bedeutet, dass sich auch die Europäer sicherlich aus Ankara einiges werden anhören müssen. Und das kann man nicht nur abbürsten nach dem Motto, naja, das ist halt der Erdogan, der macht halt, was er will. Ich glaube, das wird der Situation dann einfach nicht gerecht. Und das neu auszutarieren, das normativ hohe Ross, auf dem man mal gesessen hat und das sicherlich auch in der Gedankenwelt immer noch nachwirken, auf der anderen Seite zu sagen, naja, wir haben vielleicht andere Güter, die wir schützen müssen. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Und werfen wir dafür das Schicksal eines politischen Konkurrenten, der eigentlich ein Recht hat und so weiter und so fort, werfen wir das unter den Bus? Oder gibt es einen Mittelweg, den man da im Grunde genommen beschreiten kann? Und das, was ich jetzt gemacht habe, ist eigentlich nur Ihre Frage weiter zu ausdifferenzieren, weil ich hab darauf noch keine Antwort. Ich finde aber, man muss wahrscheinlich in die klassischen informellen Dialoge einsteigen mit den schwierigen Partnern, die wir haben, um das auszuloten, was denn da überhaupt geht und auch wie verlässlich das dann nachher ist. Ne?
Für heute vielleicht mal bis hierher. Das wird uns sicher immer mal wieder beschäftigen in diesem Format. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Gasse. Schönes Wochenende.
Zum Schluss vielleicht noch der Hinweis, heute um 15.30 Uhr stellt der EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius in Berlin das Weißbuch zur Zukunft der europäischen Verteidigung vor und Christian Mölling moderiert. Die Veranstaltung wird online gestreamt und den Link finden Sie in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Das war die Lage international und die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis bald.